Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ich heiße Daniel, ich bin leitender Pastor der Christusgemeinde. Ich freue mich, dass wir zusammen hier den Adventsgottesdienst feiern, den vierten Advent. Boah, wie die Zeit vergeht, oder? Richtig schnell. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das heißt, Jesus, Gott, Kirche haben immer eine Rolle gespielt, aber ich fand das lange Zeit ziemlich langweilig. Besonders Kirche fand ich langweilig. Und heute bin ich Pastor, ganz lustig. Und irgendwie gibt es so ein paar Meilensteine auf dem Weg dahin. Und einer dieser Meilensteine war, als wir als Jugendliche, damals noch in Bremen gelebt, hier nach Hamburg auf den Kiez gefahren sind. Und dort sind wir in einen Club gegangen, wo ein Gottesdienst der Jesus Freaks stattfand. So, der Name war wirklich Programm, Leute mit langen Haaren, bunten Haaren oder Glatze, Bomberjacke. Und das hat meine Welt verändert. Leute, die Jesus ernst nehmen, aber nicht so aussehen. Mit lauter, cooler Musik, Bier im Gottesdienst, da dachte ich, oh, das will ich auch. Und als wir 16 waren, haben wir dann so eine Gruppe auch bei uns in Bremen gegründet. Wir haben Gottesdienste da in diesem Szeneviertel gemacht, in so einer Kneipe, bis man uns rausgeschmissen hat. Wir haben am Deich uns getroffen zwischen Punks und lauter Musik, gegrillt und gebetet. Und dann haben wir auch etwas angefangen, das nennt sich Hauskreis. Also Kleingruppen, wo man sich zu Hause bei Leuten trifft und in der Bibel liest, austauscht und betet. Und wir haben uns bei einem ziemlich coolen jungen Ehepaar getroffen. Wir hatten nicht offiziell irgendwelche Leiter, aber dadurch, dass die Ältesten waren, waren die dann auch die Ältesten, also die haben dann irgendwie auch geleitet, dadurch, dass sie einfach mehr Erfahrung und mehr Know-how hatten. Und ich erinnere mich an einem bestimmten Abend. Da saßen wir bei ihnen in ihrer Bude so zusammen und haben cool abgehangen. Und dann habe ich irgendwann erwähnt in dieser lockeren Runde, dass ich einen Spickzettel habe für den nächsten Tag in der Schule. Und auf einmal sagt dann diese eben noch so coole junge Frau zu mir, Daniel, an Jesus glauben und betrügen, das geht nicht. Du kannst den Spickzettel nicht benutzen. Und in diesem Moment war ich mindestens genauso entsetzt wie sie, über sie. Und in mir gab es so zwei Sachen, die eigentlich parallel abgelaufen sind. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe gesagt, die ist doch nicht so cool. Die ist ja spießig. Die ist ja unentspannt. Mann, was ist... Und ich habe so versucht, sie innerlich wegzuschieben. Das Zweite, was passiert ist, ich habe angefangen, mich selbst zu rechtfertigen. Ey, einen Spickzettel haben doch alle. Ich habe den ja nur in der Hosentasche, so für den Notfall. Vielleicht benutze ich den ja gar nicht. Und außerdem, der Lehrer hat uns auch nicht gut vorbereitet und jetzt ist die Prüfung. Und das war eh alles von vornherein ungerecht. Deswegen habe ich den Spickzettel. Und bester Grund war, naja, Spickzettel vorbereiten ist ja ein bisschen wie Lernen. Man beschäftigt sich mit dem Stoff so. Aber in diesem Moment sind nicht nur diese zwei Dinge passiert, sondern noch etwas anderes ist gekommen und auch geblieben, das schlechte Gewissen. Das war da und es ging auch am Ende dieses Abends nicht mehr weg. Ab diesem Moment dachte ich, kennst du das, so ein schlechtes Gewissen? Können ja mal so ein, zwei Tests passend zur Jahreszeit machen. Vielleicht hast du dir vorgenommen, so ein bisschen auf deine Ernährung zu achten dieses Jahr. Und dann kam die Adventszeit. Wenn du jetzt mal so reflektierst, was du die letzten Wochen alles gefuttert hast, mit dem Wissen, dass die Festtage ja erst noch kommen, vielleicht klopft es da schon an, das schlechte Gewissen. Oder wenn du sagst, Essen ist eh so ein schwieriges Thema, ich will ja niemanden hier schämen, vielleicht gibt es noch was anderes. Vielleicht hast du dir vorgenommen, dieses Jahr so ein bisschen mehr dich bei den wirklichen wichtigen Leuten in deinem Leben zu melden. Und jetzt am Ende des Jahres schaust du zurück, ich mache das auch jedes Jahr, ich schreibe mir auch so Sachen auf anhand von bestimmten Fragen. Und dann stellst du fest, ich habe mich doch ein bisschen weniger bei den Leuten, die wirklich wichtig in meinem Leben sind, gemeldet. Bei meiner Freundin oder wenn du nicht mehr bei deinen Eltern wohnst, vielleicht nicht so um deine Eltern gekümmert, wie du es dir gedacht hast. Und da klopft es dann an, das schlechte Gewissen. Und man könnte jetzt diese Liste ja so endlos fortführen. Wir können darüber reden, dass wir uns eigentlich mehr bewegen wollen und weniger Ablenkung durch digitale Medien haben wollen. Darüber, dass wir aufmerksam sein wollen und so weiter und so fort. Das ist aber nicht mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, dass ihr halt mit einem schlechten Gewissen hier rausgeht. Aber ich ahne, wenn ich sowas anspreche, wir leben ja hier in einer Stadt in Hamburg, die ja sehr aufgeklärt, aufgeschlossen ist, dass die einen oder anderen anfangen, so ein bisschen unruhig auf dem Stuhl hin und her zu rutschen und zu sagen, ey, Moment mal, Schuld, Gefühle und Scham und schlechtes Gewissen, ist das nicht alles sozial konstruiert? Also gibt es das nicht nur wegen Leuten wie dir, Daniel, so Moralaposteln mit erhobenem Zeigefinger und muss nicht jeder selber für sich klären? Haben wir nicht dieses Problem, weil es eben von Leuten wie dir gemacht wird? Berechtigter Einwand, oder? Könnte sein. Könnt ihr mal überlegen. Vielleicht kennt ihr auch so Gedanken, unabhängig von dem, was ich gerade schon gesagt habe, wo ihr euch manchmal denkt, ich müsste mehr. Ich sollte weniger. Ich müsste öfter mal, ich sollte besser seinem zuhören oder was auch immer. Oder ihr kennt so Gedanken wie, ich frage mich, ob ich genüge in meinem Job, im Bett, als Elternteil, in der Schule und so weiter und so fort. Und irgendwie leben wir in so einer Zeit, finde ich, wo wir immer weniger eine Sprache dafür haben. Also, dass sich Schuld und Scham so aus unserem Wortschatz verabschieden wollen oder Leute wollen, dass sich das verabschiedet, während die Gefühle aber immer noch da sind. Und das führt in so einen komischen, ja, in so eine komische Situation rein, wo wir merken, boah, ich lebe in einer Gesellschaft, wo mir nach und nach die Sprache verloren geht und meinen Freunden um mich herum auch für das, was ich fühle. Und zugleich in diesem liberalen Setting merke ich auch, ich sollte das gar nicht fühlen, was ich fühle. Und wenn ich das fühle, kann ich das noch nicht mal mehr richtig ausdrücken und weiß nicht, wohin damit. Könnt ihr mir folgen? Ein bisschen? Ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich habe hier mal was vorbereitet. Ein Rezept. Die christliche Antwort auf die Frage, was machen wir denn mit diesem ganzen Wust an Gefühlen, dem schlechten Gewissen und all dem, was daraus resultiert. Es ist eine gute Botschaft für Menschen mit einem schlechten Gewissen am 4. Advent. Ja? Und dazu werfen wir gleich einen Blick in die Bibel und in den zweiten Teil der Bibel, das Neue Testament und da den Römerbrief. Der wurde geschrieben von ja, einem der ersten Christen, also der Christen der ersten Stunde, könnte man sagen, Paulus, Gemeindegründer, Missionar, so rund ums Mittelmeer war der aktiv und hat dann eben an diese Gründung auch immer Briefe geschrieben. Wir glauben, dass das, was er da geschrieben hat und was wir jetzt auf den Seiten der Bibel finden, dass das inspiriert ist von dem Heiligen Geist Gottes. Und er schreibt dann im 3. Kapitel in Vers 23 einen echten Hammer. Er schreibt, alle haben gesündigt. Das ist noch so ein Wort, ne? Sünde. Wenn man das so auf heute überträgt, würden wir vielleicht sagen, ja okay, Scheitern gehört zum Menschsein. Oder frei formuliert nach Daniel Schnepel, alle haben einen Spickzettel. Vielleicht nennen wir es nicht Sünde, aber wir kennen das, was Paulus hier beschreibt. Ich zum Beispiel von Aldi. Ich war neulich einkaufen, also ich gehe mehrmals einkaufen, aber neulich stand ich bei Aldi und ich habe ausnahmsweise mal nichts in der Warteschlange mit meinem Handy gemacht, sondern stand da einfach nur so rum und habe geguckt und da fiel mein Blick auf die Bild-Zeitung. Und in meinem Umfeld eigentlich schon seit immer ist irgendwie klar, Bild-Zeitung ist nicht cool. So, also es ist irgendwie so in meinem Umkreis, wo ich mich so bewege. Und dann stand ich da und habe gedacht, hä, wieso ist denn das eigentlich so und wieso funktioniert das? Und ich glaube, die Antwort ist Römer 3, Vers 23, Sünde. Da stehen lauter Sachen drin, die man nicht tun sollte, aber die dort offenbar werden. Er hat sie betrogen, sie hat unfassbar viel Geld gesammelt, will noch mehr. Und dazu noch Begleitmaterial in Form von Fotos, die man sich vielleicht auch nicht so aussuchen würde. Sünde. Ob wir das nun so nennen oder nicht. Und während wir uns darüber entsetzen, was die anderen machen, passiert es in uns selber ja auch. Dass wir auf andere herabschauen oder neidisch werden und wups, hat es uns auch schon erwischt, Sünde. Und Paulus schreibt jetzt im Römerbrief gerade so in den ersten vier Kapiteln, 1-4, die Diagnose und er sagt, ey, das ist gar kein Zufall, dass es der Bild nie an Material mangelt, denn jede Frau und jeder Mann, egal ob gläubig oder nicht, trennt sich bewusst oder unbewusst von Gott, der Quelle des guten Lebens, der Quelle von Frieden. Und Sünde ist in der Bibel nicht zuerst ein, boah, da gibt es ein moralisches Versagen, sondern ein Trennung auf der Beziehungsebene. Wir trennen uns von Gott, bewusst oder unbewusst. Das ist die erste Sünde. Und gesellschaftlich nennen wir das vielleicht jetzt nicht mehr Schuld oder Sünde, aber wir kennen diese Dynamik in Form eines permanent schlechten Gewissens. Was machen wir damit? Ich will euch mal so zwei Möglichkeiten zeigen, wie man versucht, sein Gewissen zu beruhigen und Frieden innerlich wiederherzustellen. Und dann gebe ich euch die christliche Antwort, die wir dann auf den Seiten der Bibel im Römerbrief finden. Eine Art, damit umzugehen, ist zu sagen, du, das trifft mich eigentlich gar nicht. Ich habe mit Glaube gar nicht so viel am Hut. Ich weiß, nobody's perfect, aber ich zeige Haltung. Ich engagiere mich, ich habe ein Verantwortungsbewusstsein, ich kümmere mich. Und ich glaube, davon ist Hamburg voll. Es gibt lauter Leute, die sich richtig toll engagieren. Wir sind als Familie letzte Woche auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Wir haben uns so richtig die Dröhnung gegeben, so am Rathaus. Wir sind so richtig eingetaucht, ja. So auf dem Rathausplatz, die Lichter, kriegst du voll die Stimmung. Dann bist du da drin so irgendwie eingequetscht. Dann riechst du all die guten, also nicht die Menschen, aber die Maronen um dich rum. Und das ist einfach ein tolles Erlebnis. Und dann sind wir da so rausgekommen an einer Seite, wo es dann rüber geht zum Jungfernstieg. Und dann standen sie da. Junge Menschen mit Plakaten, mit Fotos von übelst zugerichteten Tieren für Tierrechte gegen Fleischkonsum. Und haben dann halt so versucht, so Passanten in Gespräche zu involvieren. Eigentlich ein gutes Anliegen, Tierrechte, schon eine krasse Methode. Mir als evangelikalem Christ wird sowas immer untergejubelt, wenn es um Evangelisation geht. So seid ihr. War mal interessant, auf der anderen Seite zu stehen. Sehen, okay. Und ich habe so drüber nachgedacht, während ich eben meine Maronen mampfte. Und habe gedacht, ey, die Leute gehen bestimmt auch mit einem guten Gefühl nach Hause. Man steht da, man demonstriert, man sagt, ey, alle anderen haben Spaß, aber ich stehe hier für was Ernsthaftes ein. Das ist ein gutes Gefühl. Und ich glaube, genau hier liegt das Problem bei diesem Ansatz. Wenn unser innerer Friede, unser gutes Gewissen davon abhängig ist, wie wir uns verhalten und wo wir uns engagieren und wie stark wir uns engagieren, dann entsteht ja nicht nur Druck, dann ist das Ganze auch ziemlich brüchig. Denn jetzt stell dir mal vor, du hast echt demonstriert, die Beine in den, wohin gestanden? Im Bauch gestanden, danke schön, in den Bauch gestanden. Oh, und dann packst du ein und als die anderen alle weg sind, gehst du an dieser Bude vorbei. Ah, und du gönnst dir eine Grillwurst. Oh, schon ist der ganze Friede wieder futsch. Es gibt es auch christlich, dass du vielleicht durchgestartet bist 2025, jetzt endlich werde ich mal ernsthaft Bibel lesen. Und wenn du jetzt am Ende des Jahres reflektierst und merkst, wie weit du hinterherhinkst bei deinem Bibelleseplan, da klopft es wieder an, das schlechte Gewissen. Und wir merken, boah, wenn unser Frieden, unsere innere Ruhe davon abhängig ist, wie wir so performen von Tag zu Tag, dann schwankt das, auch je nachdem, mit wem wir uns vergleichen. Das kann es irgendwie nicht sein, oder? Anderer Modus, der mir auch begegnet ist, ist irgendwie so ein bisschen anders. Der ist so, ey, ich mach mein Ding. Ich entscheide für mich, was wahr und falsch ist, was gut und richtig ist. Quatsch mir da nicht rein, ich quatsch dir auch nicht rein. Du machst deins, ich mach meins. Es gibt's auch christlich, begegnet mir als Pastor manchmal, das ist so, Gottes Liebe, er liebt mich, wie ich bin. Jesus darf mich trösten, aber nicht verändern, hinterfrag mich nicht. Also gibt's beide Varianten und der Ansatz ist quasi, oh, ich wähle irgendwie so eine Distanz äußerlich oder innerlich und wahre dadurch so meinen Frieden, meine Safe, meine Sicherheitszone, meine Komfortzone. Aber auch das ist wackelig, wenn wir sagen, okay, wir stellen unsere Werte und unser Leben auf das, was wir gerade gut finden, fühlen, unsere Meinung, ja, dann trägt das halt nur so lange, bis sich unsere Gefühle ändern oder es uns etwas kostet. Aber wir merken, boah, wenn alles relativ ist und ich das entscheide, ja, dann liegt die ganze Last des Ganzen auch auf mir. Und schon ist er wieder futsch, der Friede. Ich habe das an der Uni so erlebt. Ich habe an drei verschiedenen Städten studiert, auch jeweils an sehr liberalen Universitäten. Und das war immer super wichtig, dass wir total schlau sind und dass irgendwie quasi alles erlaubt ist. Wir hatten auch so eine Pride Parade. Und das war schon schwierig, wenn du nicht mitgemacht hast. Ganz krass wurde es, wenn du dann einen anderen Standpunkt vertreten hast. Das haben sich auch nur wenige getraut. Und unser Motto war Work hard, party hard. Also so, ne, viel arbeiten und viel feiern. Das haben wir auch gemacht. Und dann, so in der Reflexion über diesen Römerbrief, dachte ich, es war schon spannend, was dann am nächsten Tag passiert ist, am Tag nach der Party, wie alle so aus ihren Löchern gekrochen kamen und manche in meinem Freundeskreis ganz bewusst in einer anderen Mensa gegessen haben, weil sie sich daran erinnert haben, was sie am Abend vorher mit der einen oder anderen Person getan haben oder gesagt haben und wie sie sich benommen haben. Und wir hätten alle gesagt, nein, Schuld und Scham, das ist oldschool, das ist sozial konstruiert. Und trotzdem war es auf einmal da, selbst unter nicht so religiösen Menschen. Was haben wir gemacht? Wir sind einander aus dem Weg gegangen. Und wenn wir uns hinterfragt gefühlt haben, ja, dann sind wir entweder in die Verteidigung gegangen, haben uns selber gerechtfertigt, das machen alle, sei nicht so streng. Oder wir sind in Angriff gegangen. Du bist nicht nur jemand mit einer anderen Meinung, du bist mein Feind. Und das schafft auch keinen Frieden. Und das alles, was ich euch jetzt versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben, ist im Grunde die Bibel, Römerbrief, Kapitel 1 bis 4. Die haben das kulturell anders genannt. Da ging es um Fragen von, wie können wir das Gesetz behalten? Müssen wir uns beschneiden oder nicht? Halt irgendwie durch Taten so, wie kriegen wir diesen Frieden? Und mitten in diese Fragen von Tierdemonstrationen über Beschneidung oder was es da alles gibt in unserem Menschsein, platzt auf einmal in Römer 5 eine Bombe. Oder, weil es was Gutes ist, eine Konfettikanone. Puh. Und wir lesen in Römer 5, Vers 1 folgenden Satz. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist im Römerbrief ein Wendepunkt. Paulus hat die Kapitel 1 bis 4 so verbracht wie ich eben. Er hat ganz viel beschrieben, wie Menschen versuchen, Gerechtigkeit zu schaffen, sich selber zu rechtfertigen oder eben einfach ihr Ding zu machen, Römer 1. Und jetzt kommt er von der Diagnose zur Lösung des Problems. Vorher hat er beschrieben, was der Mensch tun sollte, was er eben nicht halten kann und so weiter. Und jetzt kommen wir auf einmal zu diesem Punkt und Martin Luther sagt dann über Paulus, der Sankt Paulus, der ist übersprudelnd vor Freude gewesen in diesem Moment zur Lösung und er verkündet, das da hat Gott getan, fertig worden. Das heißt, es ist bereits passiert. Nichts, was du noch tun müsstest, es ist von jemandem anderen geschehen. Okay? Was bedeutet gerechtfertigt? Das ist eine Sprache, also eine juristische Formulierung. Da könnten Theologen ganze Semester darüber Vorlesungen halten. Ich werde es ganz, ganz kurz und einfach machen. Es ist ein Urteil, das Gott spricht. Und er sagt über diese Menschen, zu denen ich gleich komme, du bist freigesprochen, du hast alles richtig gemacht, alles okay, alles im Reinen. Kein Grund mehr für Schuld, Scham, Gefühle. Gottes Urteil wird gesprochen, ein richterlicher Richterspruch. Und wir kennen das aus dem Gericht heute, das wird einmal verkündet. Ja? Ein Schuldiger wird nicht jeden Tag neu angeklagt, sondern wenn das einmal gefällt ist, dann ist es einmal passiert, es ist ein Moment. Rechtfertigung ist ein einmaliger Akt. Das ist nichts, was du und ich noch am Leben erhalten müssen. Ganz viel in unserem christlichen Leben ist ein Prozess. Wir werden Jesus Stück für Stück ähnlicher. Rechtfertigung ist etwas, das passiert einmal. Gott holt quasi das Urteil vom jüngsten Gericht vor, zieht es vor für bestimmte Menschen. Und das ist eine sehr gute Nachricht für uns mit einem schlechten Gewissen. Unser innerer Ankläger darf sich beugen unter dieses Urteil. Frei, gerecht, alles okay. Diese innere Stimme, unser schlechtes Gewissen, muss sich beugen vor dem Thron Gottes, der sagt, frei, gerecht. Dein schlechtes Gewissen, das du ja zu Recht hast, wenn du wie ich betrogen hast, deine rechtmäßigen Schuldgefühle und Schamgefühle, die werden hier in Römer 5 nicht irgendwie ignoriert, sondern sie werden geklärt. Und das ist ein neuer Ansatz. Das ist eine gute Nachricht, wenn du ein schlechtes Gewissen hast. Und wenn du hier sitzt, wie jemand, der sich vorhin schon ertappt gefühlt hat, dann ist ja die Frage, wie werden wir denn jetzt gerechtfertigt? Wie kommen wir an diesen Richterspruch über unser Leben, den wir gerne hätten? Und da lesen wir, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden. Aus Glauben. Martin Luther übersetzt mit durch Glauben. Ich finde das auch schön, wenn man sich vorstellt, wie so eine durch eine Tür zu gehen. Glauben. Glaube ist nichts, was du tust. Glaube ist keine Leistung. Glaube bedeutet Vertrauen und Empfangen. Ich vertraue dem Urteil Gottes. So werde ich gerechtfertigt. Ich vertraue den Worten, die ich hier in der Bibel lese, wenn es da heißt, du bist gerecht, du bist frei. Alles okay. Und ich kann dann aufhören, mich selber zu beweisen. Schuld wird in Römer 5 nicht weggearbeitet durch noch mehr Leistungen, Biosiegel und was weiß ich, was man alles machen kann. Schuld wird auch nicht wegargumentiert, indem wir auf die anderen zeigen. Schuld wird anerkannt, aber sie wird an Jesus Christus übergeben, der da am Kreuz für uns gestorben ist. Glaube bedeutet, ich vertraue Gott auch, wenn er sagt, da ist Schuld. Das bedeutet, ich erkenne an, es ist nicht okay zu betrügen und ich gehe damit zu ihm und sage, ich vertraue aber auch deinem Urteil über meinem Leben. Und jetzt haben wir seit Ende November darüber gesprochen, was Frieden ist. Shalom, das große Konzept Gottes. In Jesaja 11 haben wir begonnen mit der Vision vom Friedensreich. Gottes Reich, Gottes Vision von dem, was er tun will. Dann hat Matthias darüber gesprochen, wie wir Friedensstifterinnen und Friedensstifter werden können. Und letzte Woche hat mein Kollege Philipp darüber geredet, wie Frieden sich in Gemeinschaft ausbreiten kann, miteinander ertragen, Frieden als Schiedsrichter und so weiter. Und jetzt wird's ganz persönlich. Wie kannst du Frieden kriegen, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben? So haben wir Frieden. Endlich die gute Nachricht. Du bekommst Frieden durch die Rechtfertigung aus Glauben. Und dieser Friede ist keine Stimmung, sondern ein Status. Der kann zu einer Stimmung werden und auch zu einem Gefühl werden. Aber das, was Gott dir heute am 4. Advent wieder neu schenken möchte, neu zusprechen möchte, geschenkt hat es dir, ist, ey, ich schenke dir einen neuen Status, eine neue Beziehung. Denn wenn Sünde bedeutet, ich trenne mich von Gott, dann ist Frieden, er stellt die Beziehung wieder her. Und hier passiert etwas. Wenn wir Frieden haben mit Gott, dann ist Gott nicht mehr mir gegenüber als Richter und als Ankläger, sondern Gott kommt an meine Seite als mein Bruder, als mein Freund, die Worte von Jesus, als mein Anwalt, der Heilige Geist, und er ist für mich. Frieden als eine neue Beziehung, ein neuer Status, den du geschenkt bekommst, wenn du Gott vertraust. Und so viele versprechen Frieden, aber die Bibel, die kennt nur eine Adresse. Sie sagt Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Du kriegst keinen Frieden durch einen nachhaltigen Lebensstil. Du kriegst keinen Frieden, wenn du noch besser deine Work-Life-Balance ausbalancierst. Du bekommst keinen Frieden, wenn du noch mehr Coaching-Sitzungen, noch mehr Therapiesitzungen buchst oder noch mehr Sport machst. Das ist alles gut. Aber die Bibel ist da sehr klar. Jesus. Frieden ist nichts, was wir suchen oder produzieren. Frieden finden wir auch nicht in uns, sondern Frieden finden wir bei Jesus, der am Kreuz alles für uns getan hat. Da finden wir den Frieden. Ich fasse es mal zusammen. Frieden ist nichts, was du und ich tun. Frieden bekommen wir, wenn wir anerkennen, was Gott bereits für uns getan hat. Und wenn das wahr ist, wenn wir eben anfangen zu glauben und zu vertrauen, was wir in Römer 5 lesen, dann können wir auch Männer und Frauen sein, die sich zeigen, die aufhören, sich zu verstecken. Dann können wir Männer und Frauen sein, die aufhören, sich selbst zu rechtfertigen, denn wir haben Jesus Christus, der uns rechtfertigt. Und wir empfangen diesen Frieden dadurch, dass wir diesen Worten glauben. Jetzt sind einige hier, ihr seid dieses Jahr neu mit Jesus durchgestartet, entweder bei Alpha oder in anderen Formaten. Wir haben letzte Woche im Abendgottesdienst so eine Zeit gehabt, wo wir geteilt haben, was Gott getan hat. Und es war so stark zu hören, wie manche von euch dieses Jahr zum allerersten Mal mit Jesus losgegangen sind. Und ich freue mich tierisch. Und die Botschaft aus Römer 5 für dich ist nicht, ja, leb doch, wie du willst. Ist auch nicht, mach bloß alles richtig. Die Botschaft ist, Gott hat was für dich getan. Und er lädt dich ein, das anzunehmen. Und vielleicht könnte dein Schritt heute sein, dass du einfach nochmal neu für dich sagst, okay, ich nehme das an. Und immer da, wo das schlechte Gewissen sich meldet, da predige ich mir selber, ich bin nicht angenommen, weil ich das fühle, sondern weil Gott das sagt. Christsein beginnt nicht mit Veränderung, sondern mit Versöhnung. Vielleicht sitzt du aber auch hier und sagst, ich bin einfach als Gast hier oder so einfach reingeschaltet. Ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich glaube. Ich glaube, die Botschaft für dich könnte sein, Gott bietet auch dir diesen Frieden an. Er bietet dir etwas an, wo du aussteigen kannst aus dem, ich muss mich selber rechtfertigen oder andere niedermachen, die mich hinterfragen, kann das nicht aushalten. Er bietet dir an, dass du aussteigen kannst aus diesem Performance-Druck. Mir geht's nur gut, wenn ich was geleistet habe. Und gleich werden wir so eine Gebetszeit haben und vielleicht kannst du dann beten, so ein mutiges Gebet, einfach innerlich Gott sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir, ich will dir vertrauen. Und dann gibt es hier haufenweise Leute, die schon seit Jahren mit Gott unterwegs sind. Und die Gefahr ist bei so einer Predigt, dass du die Predigt für Tante Ursula hörst. Das ist nicht der Plan. Es ist keine Einstiegspredigt, sondern es ist wieder ein Baustein auf deinem Weg mit Jesus. Und es macht mich ehrlich gesagt als Pastor oft auch traurig zu merken, dass viele von uns immer noch in so einer funktionalen Werkgerechtigkeit sind. Ja, uns geht's gut, wenn die Zeit mit Jesus gut läuft. Also ist ja schön, mir geht's auch gut, wenn die Zeit mit Jesus gut läuft. Aber ey, wir machen uns geht's schlecht, wenn wir irgendwie diese Zeit schleifen lassen. Und vielleicht brauchen wir sogar nochmal einen extra Anlauf, um wieder zu Gott zu kommen, weil wir so lange nicht geredet haben. Ich möchte euch als Christen gerne zusprechen, euer Stand, euer Friede hat sich nie verändert. Von Tag 1 seid ihr gerechtfertigt worden und das gilt immer noch, egal wie viel du dieses Jahr in deiner Bibel gelesen hast, Leute zum Glauben eingeladen hast oder was auch immer. Wir wachsen niemals über das Evangelium hinaus, wir wachsen nur tiefer hinein. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch machen. Denn all das ist jetzt hier erstmal nur ein wilder, hoffentlich nicht zu theoretischer Vortrag gewesen, wenn euch in uns was bewegt. Und die Bibel ist da sehr deutlich, wie das passieren kann. Nur ein paar Verse weiter lesen wir, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Und um den möchte ich jetzt gerne mit euch bitten. Die Jünger, die Nachfolger von Jesus, die haben ihn so beobachtet, wie er gelebt hat und wie er gebetet hat. Und die haben dann ihn irgendwann mal gefragt, Jesus, wie kannst du so leben und wie kannst du so beten? Und in Lukas 11 lesen wir dann, dass Jesus ihnen sagt, ich erkläre euch das. Sucht und findet, klopft an, es wird aufgetan. Und wie viel mehr wird Gott denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Und das will ich gleich mit euch machen, dass wir Gott um seinen Geist bitten, dass er das real macht, was wir jetzt gehört haben. Wenn ich sowas ankündige, weiß ich, gibt es manche, die sind so ein bisschen nervös, die fragen sich, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Was ist, wenn was passiert, was ich nicht möchte? Das ist irgendwie Angst. Und Jesus ist so cool, er geht in Lukas 11 darauf ein. Er sagt, stell dir einfach einen richtig guten Elternteil vor, wenn es nicht der Papa ist. In dem Beispiel ist es der Vater, dann stell dir jemand anders vor. Und er sagt, ey, wenn ein Kind um einen Fisch bittet, dann wird doch der Vater ihm nicht eine Schlange oder einen Skorpion geben, sondern nur Gutes wird er ihnen geben. Vielleicht bist du auch hier und sagst, boah, ey, die letzten Stunden waren irgendwie nicht so cool, die letzten Tage. Ich weiß gar nicht, ob Gott mir das geben will. Auch darauf geht Jesus ein. Er sagt, wenn ihr, die ihr schon böse seid, wisst, wie man Gutes gibt, wie viel mehr weiß Gott, wie man Leuten Gutes gibt. Also lass uns mal vom Guten ausgehen. Und lass uns die Bibel doch ernst nehmen und unser Vertrauen dadurch ausdrücken, dass wir Römer 5 einfach mal praktisch werden lassen, indem wir bitten, dass Gottes Geist nun das ausgießt in unser Herzen, was er für uns bereithält. Wenn du mitmachen willst und es dir körperlich möglich ist, steh doch gern dazu auf, zu diesem Gebet. Dann kannst du die Augen schließen und dich einfach auf Gott konzentrieren. Wenn du magst, kannst du die Hände öffnen. Ich mache das oft, weil so mein Körper dann mit ausdrückt, was mein Herz sich wünscht. Und einmal kurz still sein und innerlich so bei Gott ankommen. Ich glaube, wenn wir so zu Gott kommen, können wir das zuerst so machen, dass du einmal schaust, ob es irgendwas gibt, wo du sagst, boah, da ist wirklich Schuld. Oder Scham oder so. Und dass du auch da Gottes Urteil vertraust und sagst, Gott, das bringe ich dir jetzt. Und ich lasse mich neu von dir freisprechen. Ich nehme das neu in Anspruch. Mach das doch mal innerlich. Wenn du das gemacht hast, kannst du was Zweites machen. Du kannst Dinge abgeben und loslassen. Bei manchen können das Sorgen sein, bei anderen kann das einfach Furcht sein. Es kann witzigerweise eine Furcht vor dem guten Vater sein oder dass irgendwie Vorbehalt da ist. Kann aber auch sein, dass du merkst, boah, ich kann mich gar nicht so konzentrieren, wenn Leute links und rechts von mir stehen. Mach das doch zu deiner Zeit und gib das auch ab. Ja, und dann lasst uns doch so machen, dass jeder für sich persönlich einmal Lukas 11, Vers 13 macht. Einfach den Vater bitten, Gott, gib mir deinen Geist, rede zu mir, erfülle mich neu mit dem, was du für mich hast. Und ich bete dann auch von uns, für uns von hier vorne. Ach, Heiliger Geist, ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Danke, dass du hier bist. Und ich bete für meine Brüder und Schwestern, ich bete für uns. Komm und füll uns, wie du es verheißen hast. Ich danke dir, da wo du anfängst zu wirken. Ich danke dir, dass du uns als ganze Menschen magst, mit dem, was uns stresst, wo wir müde sind und abgelenkt. Komm rein in unser Menschsein, Herr. Gern zwei Impulse einmal reingeben aus der Vorbereitungszeit. Es kann einmal sein, dass du hier bist und du hinkst auf beiden Seiten, wie die Bibel das nennt. Irgendwie so eine Unentschlossenheit, ein bisschen hier, ein bisschen da. Und ich möchte dich einfach ganz herzlich einladen, wenn du dich da wiederfindest, ganz auf die Seite von Gott zu treten. Josua sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das Zweite ist ein bisschen konkreter. Wenn du hier bist und irgendwie mit einer Verletzung am linken Fuß zu tun hast, ich weiß nicht, ob es um Heilung konkret geht, ich würde gleich dafür von hier vorne beten, aber wenn du hier bist, ich glaube, es ist einfach nur ein Ausdruck von Gott sieht dich und er hat dich lieb. Und jetzt bete ich und danach steigen wir mit der Band gemeinsam ein und beten Jesus an. Vater, danke, dass du uns zu dir rufst und einlädst. Und du siehst, wo wir so irgendwie ganz unentschlossen sind und uns nicht festlegen können und auf beiden Seiten hinken, wie die Bibel es nennt. Danke, dass du neu um unser Herz geworben hast. Hilf uns, dir zu folgen. Und ich bete da, wo es wirklich eine Verletzung am Fuß gibt, dass du die heilst, dass du das wieder voll in Ordnung bringst, dass man gut gehen kann und ohne Schmerzen ist. Und ich bete auch um ein neues Gefühl, neues Wahrnehmen von deiner Gegenwart im Leben dieser Person. Herr, wir wollen dich anbeten, denn du bist es wert. Du hast am Kreuz den Sieg errungen und deswegen sind wir gerechtfertigt worden. Hab vielen Dank, Herr Jesus.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.